das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, Ihre vermissten Angehörigen doch noch zu finden. Fotos von Leichnamen hängen hier vor einem Krankenhaus in Damaskus. Viele der Körper von Folter gezeichnet. Für diese Verbrechen wollen die neuen syrischen Machthaber der islamistischen HTS-Miliz die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Neben all dem Leid überwiegt aber immer noch die Freude im Land über das Ende des Assad-Regimes. Es gibt aber auch viel Unsicherheit, vor allem bei den Minderheiten.
Das christliche Viertel von Damaskus. Wir wollen mit denen sprechen, die sich fürchten vor einer islamistischen Herrschaft in Syrien. Es trauten sich weniger Christen auf die Straßen als vor dem Umsturz Assads, meinen sie hier. Viele haben Angst vor den islamistischen Milizen, die nun Damaskus kontrollieren. Uns empfängt der Bischof der armenisch-orthodoxen Kirche. Einst hat er in Deutschland studiert, jetzt hofft er auf Sicherheit im neuen Syrien für seine Gemeinde.
Alle Leute sitzen zu Hause und warten. Mit großer Sorge, weil wir wissen nicht, was auf uns zukommt.
Anderswo genießen viele die neuen Freiheiten, trauen sich, ihre Meinung zu äußern. Am Basar das blühende Leben. Auch kleine Dinge sind möglich, die jahrzehntelang unter Assad streng verboten waren, etwa Geldwechsel in US-Dollar. Über neue Geschäftsmöglichkeiten freut sich Saif al-Din. Die Situation hat sich vom Boden bis zum Himmel geändert. Ich wäre früher für sowas zusammengeschlagen, ins Gefängnis gebracht worden. Nicht geändert haben sich die langen Schlangen vor Bäckereien. Einige bieten weiter subventioniertes Brot an. Auf dem Markt in Damaskus schauen viele nur. Die Preise sind in die Höhe geschossen, infolge der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Gehälter sind unglaublich niedrig und die Lebenshaltungskosten dagegen so teuer. Ein Trauerzug wird heute zur Demonstration gegen den gestürzten Assad-Clan, weil der Leichnam eines bekannten, zu Tode gefolterten Oppositionellen gefunden wurde, fordern Hunderte, die Folterer zu bestrafen.
Und wir fragen nach bei Ramin Sina in Damaskus. Wie groß ist der Wunsch der Syrer, die Verantwortlichen des Assad-Regimes für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen?
Ja, der Wunsch ist enorm groß und ist ausnahmslos bei jeder Syrerin, bei jedem Syrer, mit dem ich sprechen konnte. Viele haben ja schon seit Jahren vermutet, was da in den Foltergefängnissen passiert ist, aber sie konnten nie ihren Frust, ihre Wut auf das Assad-Regime Ausdruck verleihen. Das war lebensgefährlich für sie und jetzt können sie auf die Straßen, jetzt können sie protestieren. Und gleichzeitig erlebe ich auf den Straßen von Damaskus eine Freude, eine Erleichterung, wie ich sie im Nahen und Mittleren Osten noch nie erlebt habe. Heute hat eine Frau gesagt, das ist die glücklichste Woche, das sind die glücklichsten Tage in ihrem Leben. Sie wissen, viele Syrer, dass es nicht garantiert ist, dass es in Zukunft besser wird. Es könnten wieder autoritäre, radikale Herrscher Syrien regieren. Und deshalb gilt es für viele Syrer wirklich, diesen Moment zu genießen, ihn aufzusaugen. Und dieser Moment ist geprägt vor allem von Freude.
Vielen Dank, Ramin Sina. Wer über Land nach Bulgarien oder Rumänien reist, muss derzeit an der Grenze noch den Ausweis zeigen. Das ändert sich zum kommenden Jahr. Dann können beide Länder vollständig dem Schengen-Raum beitreten. Das haben die Innenminister der EU beschlossen. Das Schengen-Abkommen steht für Reisefreiheit von 400 Millionen Menschen. 29 Länder gehören dem Schengen-Raum an, fast alle EU-Mitglieder, aber auch Staaten wie die Schweiz und Norwegen. Ab Januar sind auch Rumänien und Bulgarien vollständig dabei.
Hier an der Grenze zwischen Bulgarien und Griechenland brauchen Lkw-Fahrer wie Emil Radev vor allem eines, viel Geduld. Anderthalb Tage hat er hier schon mal warten müssen, bis er einreisen durfte. Diese Schlangen sind sehr ermüdend. Ich bin jetzt schon 2 Stunden hier, aber Griechenland habe ich immer noch nicht erreicht. Und das geht ins Geld. Laut Schätzungen verlieren die bulgarische und rumänische Wirtschaft mehrere Milliarden Euro im Jahr durch die Grenzkontrollen. In Brüssel deswegen heute große Erleichterung. Rumänien wird ein starker Partner für Schengen sein. Und wir werden den Schengen-Raum stärken. Unser Außengrenzschutz ist einer der besten in Europa. Und das war eine wichtige Bedingung für den Beitritt. Vor allem Österreich hatte den Schutz der EU-Außengrenzen eingefordert, um Migranten zu stoppen. Deswegen soll es hier auch weiterhin stichprobenartige Kontrollen geben, so wie an vielen anderen Binnengrenzen im Schengen-Raum auch. Nach Deutschland hatten zuletzt auch die Niederlande Kontrollen eingeführt, um Migranten zu stoppen. Insgesamt gibt es im Schengen-Raum nun mehr Binnengrenzen mit Kontrollen als ohne Kontrollen.
Solange die Zahlen in Deutschland so hoch sind, wie sie sind, werden wir die Binnengrenzkontrollen beibehalten und wir werden auch im Dezember verlängern.
Ähnlich dürfte es auch in Rumänien und Bulgarien laufen. Lkw-Fahrer Emil Radev freut sich trotzdem, weil zumindest die stationären Kontrollen wegfallen, spart er viel Zeit, Geld und Nerven.
Mario Vogt ist am Ziel. Der CDU-Politiker ist Thüringens neuer Ministerpräsident, mit 47 Jahren der jüngste in Deutschland. Gleich im ersten Anlauf wurde Vogt im Landtag gewählt. Sein Regierungsbündnis aus CDU, BSW und SPD hat jedoch keine eigene Mehrheit. Die sogenannte Brombeerkoalition, benannt nach den Farben der Frucht, setzt deshalb auf die Unterstützung der Linkspartei, wie heute bei der Ministerpräsidentenwahl.
Erleichtert scheinen beide, der bisherige Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow und sein Nachfolger Mario Vogt. Mit Hilfe der Linken hatte Vogt die nötigen Stimmen schon im ersten Wahlgang beisammen. 51 Abgeordnete stimmten für ihn.
Ich weiß das sehr zu schätzen, dass das heute eine Wahl im ersten Wahlgang gewesen ist, weil das auch ein Zeichen ist, dass wir zueinander und miteinander dieses Thüringen führen wollen.
Die Sorge war, dass Vogt mit Stimmen der AfD ins Amt kommt. Denn die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD hat im Thüringer Landtag mit 88 Abgeordneten nur 44 Stimmen. Eine zu wenig für die absolute Mehrheit. Deshalb brauchte es die Linke, trotz Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Die Linke stimmt erst kurz vor der Ministerpräsidentenwahl einer Vereinbarung zu. Der Deal? Sie unterstützt die Koalition, so wie heute bei der Wahl, und darf dafür in Zukunft mitsprechen bei zentralen Gesetzesvorhaben im Landtag. Pflichtenheft heißt diese Vereinbarung, von monatlichen Treffen ist die Rede.
Das ist heute unser Punkt, um zu sagen, die AfD darf keine Bühne bekommen. Das ist aber keine Zustimmung zu der Politik der Brombeere und zu diesem Koalitionsvertrag.
Von der AfD, der stärksten Kraft im Thüringer Landtag, gab es scharfe Kritik an Vogt.
Man darf konstatieren, dass Mario Vogt mehr linke Partner hat als die CDU konservative Werte.
Brombeerfarbene Blumen und ein Brombeerstrauch für den Ministerpräsidenten der ersten Brombeerkoalition Deutschlands. Seine Regierungszeit wird geprägt sein vom Ringen um Kompromisse und Mehrheiten.
18,36 Euro kostet es derzeit im Monat, um die Programme von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu empfangen. Geht es nach den Bundesländern, soll sich daran in den kommenden beiden Jahren nichts ändern. Erst 2027 wollen die Ministerpräsidenten die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu regeln. Die unabhängige Finanzkommission KEF hatte empfohlen, den Rundfunkbeitrag im kommenden Jahr um 58 Cent anzuheben. ARD und ZDF pochen darauf und wollen die Erhöhung vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzen.
Wie viel Geld benötigt der öffentlich-rechtliche Rundfunk für seine Angebote? Das berechnen zunächst ARD, ZDF und Deutschlandradio selbst und melden dann ihren Bedarf an. Der zweite Schritt, ein externes Gutachten. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs KEF prüft die Rechnung und macht möglicherweise Anpassungen, so wie zuletzt im Februar. Und schließlich müssen alle 16 Länderparlamente zustimmen. Diesen letzten Schritt wollen die Ministerpräsidenten künftig vereinfachen.
Oftmals ist es eine politische Entscheidung, wo gar keine Politik mehr eine Rolle spielen sollte, weil es geht um die Frage von Teuerung und tatsächlichem Finanzbedarf.
Deshalb sollen künftig nur noch dann alle Länderparlamente zustimmen müssen, wenn der Rundfunkbeitrag um 5% oder mehr angehoben werden soll. Bei unter 5% gilt das nur, wenn eine bestimmte Anzahl Länder das durch ihren Widerspruch zur Beitragserhöhung einfordert. Bei Anpassungen zwischen 3,5 und 5% reicht der Widerspruch eines Landes. Bei 2 bis 3,5% müssen es mindestens 2 Länder sein. Und bei weniger als 2% mindestens 3. Zustimmung dazu von der ARD.
Wir begrüßen es, wenn das beschlossene Zustimmungsverfahren der Länder dazu beiträgt, dass der von der KEF festgesetzte Rundfunkbeitrag künftig einfacher und schneller umgesetzt werden kann.
Kritisch sieht die ARD den Punkt, dass die Ministerpräsidenten auch beschlossen haben, den Rundfunkbeitrag frühestens 2027 zu erhöhen. Die KEF dagegen hatte dies schon für 2025 empfohlen. ARD und ZDF haben deshalb bereits Verfassungsbeschwerde eingelegt.
Eine wichtige Frage der Menschheitsgeschichte scheint geklärt, nämlich wann traf der moderne Mensch, auch Homo sapiens genannt, auf den Neandertaler? Forschende in Leipzig kamen nun in zwei unabhängigen Studien zum gleichen Ergebnis. Die Begegnung fand vor etwa 47.000 Jahren statt. Wichtig für die Arbeit der Wissenschaftler waren sensationelle Knochenfunde, unter anderem in der Ilsenhöhle im thüringischen Rahnes.
Das ist er, der Knochen, mit dem es Forschenden gelang, ein Rätsel zu lösen, etwa 2 Zentimeter groß. Gefunden wurde er in der Ilsenhöhle in Rahnes in Thüringen. Ähnliche Funde gab es in Tschechien. Aus diesen Knochen isolierten Forschende das bisher älteste vollständige Genom, also den genetischen Bauplan eines modernen Menschen, des Homo sapiens.
So altes Material ist immer sehr beeindruckend. Man kann es kaum begreifen. Es ist unmöglich, sich 45.000 Jahre vorzustellen. Das macht ein komisches Gefühl, aber es ist auch sehr aufregend.
Mit diesem genetischen Bauplan konnten die Forschenden das Aussehen der damaligen Menschen rekonstruieren. Sie hatten dunkle Haare, dunkle Augen und dunkle Haut. Außerdem fanden die Forschenden in ihrem genetischen Bauplan auch Spuren des Neandertalers. Damit konnten sie das Rätsel lösen, wann sich Neandertaler und moderner Mensch gemischt haben.
Wir konnten jetzt mit Hilfe dieser Genome aus Thüringen und aus Tschechien datieren, dass es dort vor ungefähr 47.000 Jahren im Nahen Osten wahrscheinlich zu dieser Vermischung gekommen ist.
Das ist später, als man bisher gedacht hat. In einer zweiten Studie analysierte ein Team um Leonardo Yasi etliche alte und heutige Genome von modernen Menschen und verglich ihren Neandertaleranteil. Er kam zu demselben Ergebnis. Auch heute tragen Menschen noch 2-3% Neandertaler-Gene in sich. Das hat zum Beispiel Einfluss auf das Immunsystem und die Hautfarbe.
Ein schwerer Patzer seines Gegners machte ihn zum jüngsten Schachweltmeister der Geschichte. Dummer Raju Gukesh aus Indien ist erst 18 Jahre alt, ging aber als Favorit in das Duell gegen den bis dahin amtierenden Weltmeister Ding Liren aus China. In der Schachwelt gilt Gukesh als Wunderkind. Schon mit 12 Jahren wurde er Großmeister.
Er wird gefeiert wie ein Popstar. Der Inder Dummer Raju Gukesh, mit 18 Jahren, der jüngste Schachweltmeister aller Zeiten. Zurückhaltend erläutert er seine Erfolgsstrategie. Ich denke, ich habe einfach immer gepusht und bin dran geblieben. Es sah lange nach einem Unentschieden aus, auch heute im 14. Duell. Dann die Überraschung. Der 32-jährige Titelverteidiger Ding Liren aus China macht einen riesigen Fehler. Und Herausforderer Gukesh gewinnt das Turnier. 7,5-6,5. Die beiden Spieler in einem schalldichten Glaskasten. 2 Wochen lang sind sie hier fast regelmäßig mit einem Remis auseinandergegangen. Ding Liren, der als Individualist gilt, ließ sich während der Runden viel Zeit zum Nachdenken. Gukesh, systematisch an einer Schachakademie gefördert und mit Beraterteam angereist, war als Favorit ins Rennen gegangen. Er ist ein so beharrlicher Spieler. Wir haben so oft gesehen, dass er sich mit einem Unentschieden nicht zufrieden gibt. Er hat den Titel absolut verdient. Er war 7 Jahre alt, als er den Wunsch gefasst hat, Weltmeister zu werden. Das konnte man damals belächeln, aber jetzt ist er der jüngste Weltmeister. Neben dem Titel erhält er nun einen großen Anteil des WM-Preisgeldes von 2,5 Millionen US-Dollar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. Dezember.
Das Hoch zieht weiter südostwärts. Da der Winter ein wenig auflebt, steigen die Chancen auf Sonnenschein. Heute Nacht lockern die Wolken von der Mitte bis in den Süden teilweise auf. Allerdings breiten sich in den Niederungen wieder Nebelfelder aus. Die lösen sich morgen bis zum Nachmittag regional auf, aber nicht überall kann sich die Sonne durchsetzen. Im Norden bleibt es meist beim Dauergrau. Heute Nacht Abkühlung auf +4 bis -7 Grad. Morgen bei zähem Nebel und in den Mittelgebirgen leichter Dauerfrost, sonst 0 bis 5 Grad. Am Samstag in der Südosthälfte teilweise freundlich, sonst von Nordwesten her Wolken mit Regen, Schneeregen und Schnee. Die erreichen am Sonntag den Südosten, sonst zeigt sich auch mal die Sonne, bevor von Norden wieder dichte Wolken aufziehen und sich am Montag aufs ganze Land ausbreiten.
In den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer berichten wir über die Lage in Syrien und die von Israel besetzten Golanhöhen. Und wir zeigen, wie an der Mosel daran gearbeitet wird, die Schifffahrt nach einem Schleusenunfall wieder flott zu machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.